RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Hoffentlich passiert nichts, sagen viele. Hoffentlich passiert nichts bei uns, wenn wir Brände, Unwetter, terroristische Angriffe oder Kriegsereignisse anderswo zur Kenntnis nehmen. Aber wie sind wir in Berlin vorbereitet? Die Handelnden in Politik, Verwaltung, in den Hilfsorganisationen, aber auch wir Bürgerinnen und Bürger. Lange auch medial vernachlässigt, wird Zivil- und vor allen Dingen Katastrophenschutz mehr und mehr zum Thema für Konferenzen und für private Gesprächsrunden. Deshalb auch bei uns im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit und aus der Landeszentrale für politische Bildung, der Berliner Landeszentrale für politische Bildung in der Hardenbergstraße direkt am Bahnhof Zoo. Mein Name ist Harald Asel. Wir sprechen mit dem Berliner Staatssekretär für Inneres Christian Hochgräbe, SPD, dem Sprecher für Innenpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus Vassili Franco. Gudrun Sturm ist Vorstandsvorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes Landesverband Berlin und Birgitta Sticher ist Direktorin des Forschungsinstituts für öffentliche und private Sicherheit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Im März fand eine vielbeachtete Anhörung im Berliner Innenausschuss statt. Christian Hochgräbe, wie sehr haben Sie die Defizite beim Bevölkerungsschutz überrascht und was war Ihnen schon vorher klar?
Ich habe ja in der Anhörung im Innenausschuss, die Sie gerade in Bezug genommen haben, glaube ich, wörtlich auch gesagt, der Katastrophenschutz, der Bevölkerungsschutz, der Zivilschutz, all diese Themenkomplexe sind in den letzten Jahren etwas außer den Blick geraten. Ich habe damit ausdrücklich, und das muss ich vielleicht zur Einordnung eingangs nochmal sagen, nicht explizit die Situation in Berlin gemeint, sondern insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland. Wir kommen zum Glück aus einer langen Zeit des Friedens, aus einer langen Zeit, in der keine schlimmen Katastrophen passiert sind. Wir haben aber seit einiger Zeit die Erfahrung gemacht, dass wir angefangen mit der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg, dem Überfall der Hamas auf Israel, sich wechselseitig überlagernde Krisensituationen haben und stellen insgesamt, und wie gesagt nochmals, nicht nur in Berlin, sondern insgesamt fest, dass wir möglicherweise nicht da sein sollten, wo wir sein müssten bei diesen sich wechselseitig überlagernden Krisensituationen. Ganz besonders hervorheben, wenn ich das noch sagen darf, möchte ich den Ukraine-Krieg. Das ist ein Krieg, der quasi direkt vor unserer Haustür tobt und wo wir die Auswirkungen ganz konkret und natürlich ganz besonders auch in Berlin, aber ganz konkret in Deutschland spüren mit den vielen Menschen, die vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet sind, viele davon in Berlin. Und auf diese Situation müssen wir insgesamt besser vorbereitet sein, als dass das gegenwärtig der Fall ist. Deswegen gibt es diesen Nachholbedarf, aber ihn gibt es im gesamten Bundesgebiet.
Und es ist ein Weckruf. Birgitta Sticher, weil sie sich intensiv mit Krisen- und Katastrophenmanagement und dabei auch mit dem Verhalten von Menschen in Krisen wissenschaftlich beschäftigen. Wieso kommt dieses Thema Katastrophenschutz jetzt mit Macht? Weil wir immer erst dann aktiv werden, wenn es schon brennt.
Ja, wir haben, glaube ich, unser Leben ist so komplex und wir haben so viele Dinge, auf die wir immer achten müssen, dass wir uns eigentlich, selbst wenn wir auch wissen, es wäre doch sinnvoll, etwas zu tun, wenn es nicht ganz dringend an uns heranrutscht, dann schieben wir das zur Seite. Ich selber habe das damals sehr bedauert, dass das Thema nicht schon vorher aktuell war. Ich habe von 2009 bis 2015 zwei große Forschungsprojekte durchgeführt, in denen es um dieses Katastrophenmanagement ging, auch um die Frage, was denn, wie unser Katastrophenschutz aussieht. Und jetzt wird es aktuell, das freut einen schon, aber man hat damals gemerkt, die Leute waren einfach davon nicht so berührt. Und es ist nachvollziehbar, dass wir erst wirklich dann aktiv werden, wenn wir merken, es rutscht wirklich so nah an einen ran.
Vassili Franco, nun gab es und gibt es immer wieder akute Bewährungsproben. Ich denke hier zum Beispiel, wenn im Grunewald ein altes Munitionslager brennt, August 22. Diese Kriegslage in Europa, wir haben es eben schon gehört, verändert vieles. Verändert es auch die parlamentarische Debatte in Berlin? Also dass jetzt alle sagen, jetzt gehen wir das aber endlich mal an?
Das Interessante ist ja immer, wenn die Krise da ist, sagen alle, jetzt gehen wir es an. Jetzt müssten wir was machen und gleichzeitig ist der Reflex zwar da, dass man sich das mal ganz, ganz grundsätzlich anschauen müsste, dass man eigentlich die ganzen Strukturen evaluieren müsste. Gleichzeitig merkt man, die Krise ist ja da. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen Bewältigung vor Ort machen. Wir müssen den Großbrand löschen. Wir müssen die Geflüchteten aufnehmen. Da bleibt gar keine Zeit für all diese Strukturfragen, die eigentlich notwendig wären. Und dann treibt man nicht nur Tage, teilweise eben auch Wochen, Monate oder gar Jahre, wie es uns die Pandemie gezeigt hat, in der Krise vor sich hin und wenn es dann abklingt, dann wartet eigentlich schon das nächste große politische Thema oder all die Themen, die schon liegen geblieben sind. Deshalb so wirklich diesen systematischen Ansatz, den verpassen wir immer in der Politik, obwohl ja eigentlich der Erkenntnisgewinn da ist. Aber leider ist er eben nur da, wenn die Situation gerade am drängendsten ist und am meisten brennt und eigentlich die Strukturfragen hinten runterfallen.
Nun haben wir schon gehört von Birgitta Stiche, dass sie ja wissenschaftlich vorgearbeitet hat, also braucht die Schublade nur aufzuziehen. Ich kann mir vorstellen, bei den großen Hilfsorganisationen ist das ja auch so, dass da Einsatzpläne da sind und die müssen aktiviert werden, wenn es dann ein Go aus der Politik gibt, egal ob es Einsätze weit weg sind oder Einsätze hier. Gudrun Sturm, stimmt das für das Deutsche Rote Kreuz, dass Sie im Grunde genommen sagen, lasst uns von der Leine, wir könnten sofort mit bestimmten Dingen arbeiten?
Wir üben ja ständig die Krise und auch das Katastrophenmanagement mit unseren ehrenamtlichen Helfenden. Das sind über 2000 in Berlin, verteilt auf alle Hilfsorganisationen. Ich möchte Vollständigkeit halber auch die Kollegen vom ASB, Juanita, Malteser, DLRG nennen. Wir bereiten immer die Katastrophe vor und das Krisenmanagement vor. Wir üben, wir haben Material, wir haben Helfende, aber wir brauchen auch noch mehr Struktur und es bringt vor allen Dingen nichts, wenn eine Organisation oder eine Struktur alleine unterwegs ist. Wir sind immer da, wenn die Krise da ist, dann laufen wir los. Ne? Sie haben das gerade geschildert, Herr Franco, ne? Dann wird das alles bewältigt. Und die Aufbereitung dessen, was ist denn gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, die Zeit nehmen wir uns nicht, weil dann die nächsten Dinge kommen. Ich möchte gern zwei Dinge vielleicht ganz pragmatisch beschreiben. Wir hatten den Stromausfall in Köpenick. Ja, das ist 2019 gewesen, das ist 5 Jahre her. Wir haben einiges getan in dem Kontext, aber ein Gesamtkonzept, wo dann auch die Hilfsorganisationen entsprechend mit einbezogen sind, das liegt uns zumindest nicht so vor, dass wir sagen könnten, das wenden wir jetzt gleich an.
Dann würde ich mit diesem Thema strukturelle Fragen mal beginnen. Wir können auch über die Fragen finanzieller Ausstattung sprechen und auch über die Mentalitäten, die vor allen Dingen uns als Bürgerinnen und Bürger betreffen. Aber fangen wir mal mit diesen strukturellen Fragen an. Es ist eigentlich alles ganz klar geregelt. Für den Zivilschutz im Kriegsfall ist der Bund zuständig, für Katastrophenschutz die Länder. Jetzt machen wir mal Bestandsaufnahme. Christian Hochgeber hat schon gesagt, das betrifft die gesamte Bundesrepublik, auch mit dem Nachholbedarf. Wo ist denn Berlin schon weiter vorne als andere? Wo hinkt es hinterher? Kann man das überhaupt feststellen?
Nein, ich habe das auch im Innenausschuss gesagt. Wir sind weit weg von null. Wir sind aber auch nicht da, so wie ich es eben gesagt habe, wo ich jedenfalls gerne stünde, wo auch Innensenatorin Spranger gerne stünde. Und insofern hängt das alles miteinander zusammen, Herr Asel. Es geht um die Mentalitätsfragen. Es ist ja eben zu Recht in Bezug genommen worden. Es bestand ja auch in der Bevölkerung gar keine Bereitschaft, über diese Dinge zu sprechen, über diese Dinge nachzudenken. Denken Sie mal an die Vokabeln, die der Bundesverteidigungsminister gerade nutzt, um dieses Umdenken sozusagen zu erwirken. Ja, das sind ja Dinge, die alle damit zusammenhängen. Aber was tun wir in Berlin? Ja, und insofern hat Senatorin Spranger ja bereits im Jahr 23 entschieden, dass wir uns für den Katastrophenschutz deutlich besser aufstellen möchten und müssen. Und das Ziel, was wir weiterhin alle gemeinsam verfolgen, übrigens in einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit und in einem ständigen Kontakt auch mit allen Beteiligten, mit den Hilfsorganisationen und natürlich auch mit dem, was wissenschaftlich schon vorliegt, ist, dass wir perspektivisch gerne ein Landesamt für Katastrophenschutz aufbauen möchten. Sie müssen wissen dazu, dass wir in Berlin 37 Katastrophenschutzbehörden haben, die es gilt zu koordinieren. Das sind die Hauptverwaltungen, das sind die Bezirke. Jeder hat sozusagen für sein Ressort, für seinen Zuständigkeitsbereich die Aufgabe der Katastrophenschutzbehörde. Und das wollen wir alles in diesem perspektivischen Landesamt für Katastrophenschutz nicht sozusagen weg vom Ressortprinzip, aber koordinierend zusammenführen, dass wir die Strukturen haben, dass wir ein Rumpfteam haben, was sozusagen ständig da ist, um eben das, was Frau Sturm auch gerade gesagt hat, zu erarbeiten, dass diese Pläne eben vorliegen und die dann aus der Schublade gezogen werden können, wenn ein Fall X eintritt und dass wir aufwachsen können in dem Fall einer Katastrophe, ja, und dann entsprechend auch koordinierend einwirken können. Da sind wir schon relativ weit. Der Haushaltsgesetzgeber hat dankenswerterweise im laufenden Haushalt auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir einen guten Stellenaufwuchs erzielen können. Wir werden dort 24 Stellen im laufenden Bereich des Doppelhaushaltes etablieren können, um erstmal ein Kompetenzzentrum Katastrophenschutz aufzubauen und langfristig auf das Ziel eines Landesamtes für Katastrophenschutz weiterhin zu arbeiten.
Der Projektleiter ist Carsten Göwecke und der hat in der erwähnten Anhörung im Abgeordnetenhaus sehr salomonisch formuliert, Berlin habe beim Bevölkerungsschutz noch große Potenziale zu erschließen. Wir haben eben gerade gehört, es gibt Kompetenzkonkurrenzen in der zweistufigen Verwaltung Berlins, aber es gibt möglicherweise auch noch andere Potenziale. Birgitta Sticher, Sie kümmern sich thematisch, wissenschaftlich genau um diese Potenziale. Welche sind denn das, die wir im Moment noch brachliegen lassen?
Genau, also die wichtigsten Potenziale sind zunächst mal die Bevölkerung selber. Und das ist eigentlich auch das, was wir durch unsere Forschung eigentlich als so eine Art Paradigmenwechsel bezeichnen. Ganz lange Zeit, auch noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Und auch in den Köpfen von vielen ist so die Vorstellung da, dass wenn eine große Katastrophe kommt, dass dann der Staat es machen soll. Der Staat, das sind, wir haben gerade gehört, die Katastrophenschutzbehörden, das ist aber sozusagen die Verantwortung, die von anderen getragen wird. Wir sind damals ausgegangen von dem Szenario eines langanhaltenden Stromausfalls und haben festgestellt, selbst wenn alle staatlichen Vorbereitungen getroffen werden, die Krisen kann man nur und Katastrophen nur bewältigen, indem die Bevölkerung mit ihrer vorhandenen Hilfsbereitschaft, das ist auch ganz wichtig, dass die aktiviert wird. Diese Potenziale zu steuern, zu aktivieren, den Menschen, die mit der Hilfsbereitschaft da sind, Strukturen zu bieten, dass sie aktiv werden können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz von uns, weil wir werden sehen, für einen idealen Katastrophenschutz, wo alles vorgehalten wird, werden die Ressourcen gar nicht reichen. Aber wir haben eben diese Ressourcen auch in der Bevölkerung. Vielleicht ein ganz praktisches Beispiel. Wir müssen ja nur schauen, jetzt wenn wir wieder diese starken Regenfälle haben. Wir kriegen auch mit, dass selbst wenn Leute verzweifelt sind, weil sie viel verlieren, viel zerstört wird, gleichzeitig Berichte da sind, wie toll die Fähigkeit, Bereitschaft da ist, von allen Seiten mit anzufassen und was zu machen. Und dieses Potenzial, da würde ich gerne gleich noch näher darauf eingehen, was man dafür tun muss.
Das könnte jetzt, Wassily Franko, auch heißen, naja, der schwarze Peter liegt jetzt wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sollten sich gefälligst mehr engagieren oder sich auch vielleicht erstmal viel stärker informieren. Wie sehen Sie eigentlich dieses Verhältnis von Aufgaben, die die staatlichen Institutionen machen, Aufgaben, die die Zivilgesellschaft, die Institutionen machen und ich als Bürger?
Zunächst einmal halte ich gar nichts davon, den Bürgern zu sagen, dass sie jetzt die Schuldigen sind und dass sie sich groß verändern müssen, weil das, was wir ja auch sehen, ist eben diese große Hilfsbereitschaft. Ich erinnere mich auch, als der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine begann, dann haben Ehrenamtliche die Strukturen am Hauptbahnhof aufgebaut und über Tage und Wochen gemanagt. Effizienter, günstiger, schneller und mit massiver Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Das war ein großartiges Zeichen. Das haben wir auch am Anfang der Corona-Pandemie gesehen, wie selbst in Berlin, einer Großstadt, wo es immer darum geht, dass alle sich immer mehr individualisieren und ins Private zurückziehen, wie man sich plötzlich um seine Nachbarschaft gekümmert hat. Also die Ressourcen, die sind da. Die Menschen müssen aktiviert werden, sie müssen mitgenommen werden und andererseits haben wir dann auch gesehen, dass sobald der Staat dann eingreift und übernimmt, es sogar zu Komplikationen kommen kann, die genau diese Strukturen auch wieder einreißen, die dann dafür sorgen, dass die Bürokratie die Herrschaft übernimmt und damit tatsächlich Hilfe an einigen Stellen auch erschwert. Ich glaube auch nicht, dass man das gegeneinander ausspielen muss. Wir müssen nur schauen, dass wir alle Bereiche, das heißt die Verwaltung, das heißt aber auch die Infrastruktur und auch die Bevölkerung fit machen, genau auf unterschiedliche Krisensituationen reagieren zu können, handlungsfähig zu sein. Und klar gehört auch dazu, dass man besser informieren muss und auch, dass wir jetzt nicht alle zu Hause 60 Liter Wasser auf Vorrat haben. Auch das kann man kritisieren, weil das im Falle eines langen Ausfalls auch der Wasserversorgung notwendig wäre. Aber auch da muss man vielleicht mehr auf die Realität blicken und schauen, was ist dann auch leistbar, was ist ohnehin schon da und wo müssen wir schauen, dass wir es in einer Krisensituation schnell organisiert bekommen. Und am besten wäre natürlich, man macht sich diese Gedanken, bevor die Krise eintritt und nicht erst, wenn sie da ist.
Man kann ja auch beim Nachbarn klingeln, vielleicht hat der noch ein bisschen Mehl oder so etwas. Aber gut, so ein Sturm, damit wir jetzt nicht in so eine schwierige Situation kommen und sagen, die Verwaltungen sind immer die Bremser oder sind die Schwierigkeiten machen. Vielleicht können Sie mal aus Ihrer Arbeit erzählen, wo Sie sagen, da könnten wir von Verwaltungen mehr an Unterstützung bekommen oder wo ist es etwas, wo Sie sagen, nee, da brauchen wir auch die, die den Rahmen setzen.
Das mache ich gerne. Ich würde aber noch ganz kurz einmal auf einen Kommentar von Herrn Franco eingehen, weil gerade das, was wir am Hauptbahnhof hatten, 2022 täglich 10.000 Menschen, die auf einmal in Berlin aus dem Zug steigen und da hat sich mit ganz viel Engagement ganz schnell eine Struktur gebildet. Und da waren nicht nur die privaten Initiativen, sondern das Rote Kreuz, auch die Kollegen von der Berliner Stadtmission. Also da waren alle möglichen Akteure vor Ort und haben sehr, sehr viel sinnvolle Arbeit getan. Trotzdem haben wir gemerkt, es musste auch Struktur rein. Es war ein bisschen zunächst einmal so eine wirklich Chaosphase. Ne? Man musste mit der Bahn sprechen, da mussten Regelungen getroffen werden. Wir brauchten eine Einsatzleitung. Das war zum Beispiel eine Phase, die habe ich als belastend empfunden, weil das musste sich erstmal rauskristallisieren, bis diese ordnende Struktur auch vor Ort wirkte. Bei den vielen Fragen zu Rahmenbedingungen, zu rechtlichen Rahmenbedingungen. Nicht alles war immer optimal, was dort abgelaufen ist. Und auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben da ja ad hoc Übernachtungsmöglichkeiten in der Messe und sonst wo aufgebaut. Da waren unsere ehrenamtlichen Helfer aus den Hilfsorganisationen. Wir haben die Betten da aufgestellt. Wir haben von jetzt auf gleich für Tausende von Menschen auch Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu informieren. Und wenn wir jetzt gucken, was in der Ukraine passiert und wenn wir sehen, dass Russland immer mehr Land gewinnt und wir uns darauf vorbereiten müssen, dass wir wieder eine Flüchtlingswelle bekommen werden aus der Ukraine. Ich glaube, das ist ein Szenario, was nicht unwirklich ist und da wäre es wichtig, dass wir all das auch miteinander besprechen bzw. ausgewertet haben, was da vor 2 Jahren im Februar abgelaufen ist. Zu Ihrer Frage, was wünschen wir uns an helfen Sie mir ein bisschen an Unterstützung von der Verwaltung. Jetzt habe ich mich so selbst aus dem... Ich bringe mal an dieser Stelle dieses kleine Plakat oder dieses Poster noch mit ins Spiel. Da steht drauf, 20 Cent reichen nicht. Katastrophenschutz in Berlin ist wichtig, gerade jetzt. Und dann sieht man so ein angeknabbertes Centstück. Und wir standen mit diesen Postern am 17.11. vorm Abgeordnetenhaus in Berlin. Die Berliner Hilfsorganisationen gemeinsam. Unser Motto, wir helfen Berlin. Und es ging darum, dass wir dafür gekämpft haben, dass die Haushaltsmittel für den Katastrophenschutz in Berlin deutlich angehoben werden. Und das ist auch geglückt. Das muss ich an dieser Stelle deutlich sagen. Die sind zum ersten Mal 2019 angehoben worden und jetzt nochmal in 2024 und 2025 haben wir also Millionenbeträge auf einmal, die zumindest noch im Haushalt stehen, nicht, Herr Staatssekretär? Wir hoffen alle, dass es auch dabei bleibt. Jetzt muss ich aber an dieser Stelle etwas Wasser in den Wein gießen, weil es ist der große politische Wille da. Aber wir haben jetzt Ende Mai, wir haben ein Konzept, das nennt sich Bewirtschaftungskonzept. Das soll dazu dienen, dass es auch geregelt ausgegeben wird, diese Haushaltsmittel. Das muss ja auch ankommen, das muss ja auch zweckentsprechend verwendet werden. Wir haben bis heute keinen Bescheid, wir haben keinen Entwurf dieses Konzeptes. Und aus der Vergangenheit, sehen Sie es mir nach, Herr Staatssekretär, wir sind wirklich besorgt, weil wir haben dieses Konzept als, ich sage mal, bürokratisches Monster erlebt. Das ist so ein kleiner Appell in der heutigen Diskussionsrunde. Und das ist etwas, was ich in Berlin an vielen Stellen sehe. Der Wille ist da, aber wir brauchen Umsetzung und wir brauchen Ergebnisse.
Wie stark, Herr Hochgräbe, ist eigentlich die Innensenatorin? Sind Sie beim Kämpfen im Haushalt dafür, dass das nicht doch wieder irgendwo wieder eingedämmt wird? Wir haben jetzt gerade die Diskussionen gehabt bei Polizei, bei Feuerwehr, wo es dann heißt, naja, könnt ihr nicht eure Autos noch ein bisschen länger fahren und Ähnliches. Also das verstanden wurde, das gehört mittlerweile so zu den Kernaufgaben, da können wir nicht ran, wenn wir den Haushalt konsolidiert haben wollen.
Kernaufgabe ist ja genau das richtige Wort, das die Aufgabe beschreibt, für die ich zuständig bin, für die meine Senatorinnen, Senatorin Spranger zuständig ist, nämlich die Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner zu gewährleisten. Und Sicherheit bekommt man nicht zu Nulltarif. Und deswegen freue ich mich sehr, Frau Sturm, dass Sie das Plakat heute nochmal mitgenommen haben, weil es das sehr, sehr gut zum Ausdruck bringt. Sicherheit ist insgesamt eine Präventionsaufgabe. Es ist oftmals nicht sichtbar. Es ist alles so ausgelegt, dass wir es hoffentlich nicht benötigen. Wenn wir es aber benötigen, dann muss es da sein. Und das vorzuhalten, die Hilfsorganisationen vorzuhalten, auch alle anderen, die damit zu tun haben, THW, Bundeswehr und so weiter und so fort, es sind ja viele Akteure, die damit zu tun haben, auch Polizei und Feuerwehr im Übrigen, das lässt sich nicht zum Nulltarif haben und deswegen ist aus Sicht von Innensenatorin Spranger es außerordentlich wichtig, dass auch bei der Verteilung knapper werdender Ressourcen klargemacht wird, dass man hier priorisieren muss. Das Gewaltmonopol haben wir bewusst dem Staat übertragen. Auch das ist gut so. Auch das ist gut so, aber auch das kostet Geld. Und wenn man dann das eben gewährleisten möchte, wenn man das auch so gewährleisten möchte, dass die Berlinerinnen und Berliner sicher nach Hause kommen, dass die Lebensversicherung der Berlinerinnen und Berliner, die Berliner Feuerwehr mit dem Rettungsdienst, mit der Brandbekämpfung gut, schnell und effizient funktionieren, dann muss man die erforderlichen finanziellen Mittel dort reinstecken und entsprechend eine Priorisierung auch im Haushalt vornehmen.
Wassily Franco gehört zur Opposition und ist ganz unruhig geworden.
Naja, das stimmt. Das Problem ist ja selbst verursacht worden von der Koalition. Also wenn man den Haushalt mit 4 Milliarden Euro überbucht auf 2 Jahre und sich dann nicht darauf einigen kann, wo man diese 4 Milliarden hernehmen soll, dann steht man genau vor dieser Frage. Und jede Senatorin, jeder Senator wird sich selbstverständlich hinstellen und sagen, ja, aber in meinem Ressort keine Kürzungen. Und jede Senatorin, jeder Senator kann Projekte benennen, wo auf gar keinen Fall gespart werden soll. Also da macht man es sich ein bisschen einfach. Das Hauptproblem ist, gerade mit Blick auf den Katastrophenschutz, der ist seit Jahrzehnten unterfinanziert. Ich hätte mir auch in den Debatten um das Sondervermögen für die Bundeswehr tatsächlich einen viel, viel stärkeren Fokus darauf gewünscht, dass man gesagt hätte, wir müssen das, was wir hier im Land haben, auch die Hilfsorganisationen vom THW bis in die Länder rein, wir müssen das stärken, wir müssen schauen, wie wir diese Strukturen endlich so aufbauen, dass sie auch den Krisen der Zeit gerecht werden. Und das Problem ist, dass wir auch lange Zeit den Katastrophenschutz nicht nur als kleines Nischenthema betrachtet haben, sondern auch als nichts, was wir permanent brauchen, sondern irgendwann kommt eine Krise, die wird halt schnell bewältigt und dann ist wieder gut. Aber die Situation hat sich mittlerweile so radikal geändert, dass wir ja auch alle das Gefühl haben, wir schlittern nur von der einen Krise in die nächste. Und was es wirklich braucht ist, wir müssen uns ehrlich machen, was für Strukturen brauchen wir denn? Wie viel Geld kosten die? Und ich glaube, eine Verkürzung auf die Debatte innere Sicherheit ist mir da zu kurz, weil am Schluss, wenn auch die soziale Infrastruktur fehlt, wenn der ÖPNV nicht mehr fährt, all das zahlen wir dann in der Krise doppelt und dreifach zurück. Also so einfach kann man sich's an der Stelle dann doch nicht machen. Aber klar, ein Problem ist auch, das, was man vorher verspricht, sollte man auch halten. Das ist Grundsatz von jeder guten Politik. Und da ist der Senat an dieser Stelle aus meiner Sicht nicht nachgekommen.
Birgitta Sticher, ja.
Ja, ich würde gerne die Diskussion aufgreifen. Ich finde ganz wichtig die Frage, wie ist eigentlich die Aufgabe des Staates, in diesem Fall jetzt auch von Ihnen, wo müssen ja Ressourcen geschaffen, vorgehalten werden, ohne die es nicht geht. Aber es muss eben halt auf der anderen Seite gesehen werden, wo ist die Bevölkerung in der Lage, bestimmte Dinge zu tun. Es muss nämlich gar nicht immer so teuer sein. Ich nenne das jetzt mal ein Beispiel dieses Projektes. Welche Strukturen sind notwendig, damit man die Ressourcen, die Bevölkerung einbindet? Wir haben in unserem Konzept dieses Informations- und Anlaufstellen der Bevölkerung gesehen, auf Bezirksebene, in jedem Bezirk muss es in den verschiedenen kleinen Lebensräumen, in den Kiezen Anlaufstellen geben, damit in den verschiedenen Katastrophen Menschen dorthin gehen können, damit sie dort wissen können, welche Informationen brauche ich, was kann ich tun, was tun andere, wo kann man eventuell, wie Sie vorhin auch gesagt haben, tauschen, wo kann der eine Hilfe anbieten, kann vielleicht auf Kinder aufpassen, dafür ist der andere ausgebildet im medizinischen Bereich. Wie können wir solche In wirklich realen Krisen, die sehr unterschiedlich sich gestaltet und wir können gar nicht alle vordenken, wo können wir hier Strukturen schaffen, damit diese Hilfe untereinander koordiniert und organisiert wird. Und dieses Konzept, da bin ich sozusagen wirklich ganz vehement Vertreterin für, da finde ich, braucht man eben nicht so riesige Mittel, aber der Staat muss es vordenken, weil Sie haben ja vorhin deutlich gemacht, wenn Menschen helfen wollen, müssen sie wissen, wo gehe ich hin, was tue ich. Da helfen dann keine Kuscheltiere, die ich schicke, von denen hinterher Berge haben, was kennen wir von anderen Katastrophen, sondern da muss man ganz genau das miteinander abstimmen. Und da erwarte ich von den Berliner Verantwortlichen, Katastrophenschutz, dass sie vordenken, wie, wo, wer was machen kann und gegebenenfalls Menschen auch ausbilden, wie wir das zum Beispiel in Lichtenberg mit dem Projekt Zeus oder anderen haben, dass man merkt, wir haben auch Menschen, die auch bestimmte Qualifikationen haben, die sie dann an andere weitergeben können, die gut informiert sind. Das ist ein Konzept, das gar nicht so teuer ist.
Also ich habe ja in der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung auch ein neues Wort gelernt, nämlich Katastrophenschutz-Leuchttürme. Für eine Stadt, die nicht unbedingt am Meer liegt, ein überraschendes Element. Wasser, Batterien, Radio, am besten mit Kurbel, sollten wir immer im Hause haben für alle Fälle. Hoffentlich passiert nichts. Katastrophenschutz in Berlin aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung in der Charlottenburger Hardenbergstraße mit dem Innenstaatssekretär Christian Hochgräbe, Vassili Franco, grünes Mitglied im Abgeordnetenhaus, der Professorin für Psychologie und Führungslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und der Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Roten Kreuzes Landesverband Berlin, Gudrun Sturm. Ja, wir haben eben von Birgitta Stieler gehört, es muss nicht immer so teuer sein. Das hört natürlich jeder Haushalter gerne. Aber das Landesamt, das da geplant ist, soll ja nicht dazu dienen, dass es billiger wird, sondern dass möglicherweise Doppelarbeit vermieden wird. Warten denn auch in den vielen Verwaltungen Menschen darauf, ihre Projekte umzusetzen? Brauchen wir möglicherweise Modelle als Vorbilder wie in Lichtenberg? Wie sieht das aus?
Die Antwort ist ja. Die Erkenntnis ist inzwischen nach meiner festen Überzeugung auf allen Ebenen gereift, dass wir schneller, dass wir besser werden müssen, auch hinsichtlich des Landesamtes für Katastrophenschutz oder des Kompetenzzentrums, wie es jetzt erstmal ausgestaltet werden wird, und zwar sowohl in den Hauptverwaltungen als auch in den Bezirken. Und da haben wir eine Menge zu tun. Wir müssen eine Bestandsaufnahme erstmal machen. Was gibt es eigentlich noch vor Ort? Schauen Sie mal, wir hatten zu Zeiten des Kalten Krieges eine Vielzahl von Bunkeranlagen in Berlin. All das gibt es nicht mehr. Es ist entweder zurückgebaut worden oder es befinden sich Museen dort drin. Wir hatten Lebensmittelvorräte in Berlin. Gibt es nicht mehr. All diese Dinge müssen wir bedenken. Wo stehen eigentlich Generatoren? Und dann will ich nochmal gerne zurückkommen, wenn ich darf, auf das, was eben gesagt ist, weil wir überhaupt gar keinen Dissens haben. Überhaupt gar keinen Dissens, dass wir die Menschen brauchen, dass wir auch die Strukturen brauchen. Aber ich bin fest davon überzeugt, das gibt es bereits alles. Wir haben eine Unzahl von Freiwilligen, die sich engagieren bei den Hilfsorganisationen, bei der Freiwilligen Feuerwehr in den Flächenstaaten noch viel mehr als in Berlin. Insofern, Frau Sturm, ja, das hat alles schon Strukturen und diese Strukturen sind wichtig, um einen Rahmen zu geben, um eben das entsprechend auch zu organisieren und die rechtlichen Rahmenbedingungen auch einhalten zu können. So, und damit wir das alles dann auch mit Leuchttürmen, um Ihre Frage aufzugreifen, versehen können. Ein Leuchtturm, wenn man sich in stürmischer See befindet, weiß den Weg. Und das ist das Ziel, das wir mit den Katastrophenschutzleuchttürmen in den Bezirken verfolgen. Im Fall eines großflächigen Stromausfalls, im Falle einer Überschwemmung, wie auch immer, brauchen wir diese Leuchttürme, die den Menschen, die der Bevölkerung kiezbezogen, lokal orientiert den Weg weisen, wo sie Hilfe bekommen, wo die Strukturen sind, an wen sie sich wenden können, wo sie vielleicht auch mal ihr mobiles Endgerät aufladen können, weil wir dort entsprechende Stromversorgung haben, wo wir ein WLAN aufgebaut haben, in dem Informationen abgerufen werden können. Und diese Katastrophenschutzleuchttürme, sie sind sehr weit gediehen. Wir werden unmittelbar nach der Sommerpause dort entsprechend den Startschuss geben können.
Ich würde gerne, weil Sie das eben ganz kurz angesprochen haben, diesen Punkt Wissen für Zivilschutz ist der Bund zuständig, aber ich kann mich ja informieren auf der Katastrophenschutzseite von berlin.de und da lese ich den lapidaren Satz, es gibt im Land Berlin zurzeit keine funktionsfähigen öffentlichen Schutzräume. Sprich, also ich muss bei den Berliner Unterwelten Mitglied werden, damit ich dort am Gesundbrunnen in den Bunker rein darf. Welche zeitliche Perspektive haben wir, dass sich dieser Zustand wieder ändert?
wir werden jetzt, glaube ich, im ganzen Bundesgebiet nicht anfangen, wieder Bunkeranlagen zu bauen. Das ist nicht das Zeichen der Zeit, sondern es geht ja in der Tat darum, den Katastrophenschutz sozusagen durch eine koordinierende Stelle zu bündeln, auch die Strukturen zu schaffen oder die Pläne, die Frau Sturm anfangs in Bezug genommen hatte, in der Schublade zu haben, dass wir je nachdem, was gerade passiert, diese Pläne aus der Schublade rausholen können, dass wir die Strukturen aktivieren können, dass wir auch schnell dieses Rumpfteam, was ja dauerhaft arbeiten wird, aufwachsen lassen können, um koordinierend, um federführend aus der Senatsverwaltung für Inneres und Sport heraus tätig zu sein. Wir müssen aber in der Tat uns erstmal eine Übersicht darüber verschaffen. Ich sagte das eben bereits, was haben wir überhaupt noch? Was haben wir in den Bezirken? Wo gibt es noch Vorräte? Wo gibt es Notstromgeneratoren? Was ist 400, alles noch vorhanden?
411 Sirenen, von denen 140
naja, im Moment. Also die Sirenen ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, Die Sirenen sind ein Warnmittel. Ja,
und ja zwar, aber Sie, ne? Sie sagen, wir müssen uns einen Überblick verschaffen.
Ja, ich weiß ziemlich genau, wie viele Sirenen ich habe gerade. Ja, aber wenn Sie das ansprechen, die Sirenen sind ja in der Tat ein Warnmittel. Ja, und zwar eins aus dem großen Warnmittelmix, den wir haben. Ein ganz wichtiges übrigens, Herr Asel, der Rundfunk, ja, als Warnmittel. Und insofern, ne, ja, insofern ergänzen die Sirenen ja nur das und fordern auf, sich über die anderen Quellen, die zur Verfügung stehen, zu informieren. Aber, weil Sie das gerade gesagt haben, es geht natürlich auch bei den Katastrophenschutzleuchttürmen, auch bei allen anderen Dingen darum, wir müssen die Bevölkerung sensibilisieren. Wir müssen überhaupt erstmal schulen. Ich würde jetzt, wenn ich hier einmal in die Runde frage, wie geht denn der Sirenenwarnton? Wie geht der Sirenenendwarnton? Bin ich mir relativ sicher, das weiß keiner in dieser Runde. Das müssen wir wieder sensibilisieren. Wir müssen dafür sensibilisieren, wo befinden sich eigentlich die Katastrophenschutzleuchttürme und was kann jeder Einzelne im Fall eines Falles beitragen?
Ich würde gerne die drei anderen, weil wir sind ganz geschickt von der Frage, wie schaffen wir Druck darauf, dass die Verwaltung, dass die Politik bestimmte Dinge forciert, jetzt schon wieder bei den Bürgern angekommen und bei der Frage, wie informieren die sich. Ich würde trotzdem gerne die drei anderen an der Stelle auch noch mal fragen zu dem zeitlichen Horizont. Also ich sage es jetzt mal bundesweit. Sie haben eben gesagt, wir werden nicht überall jetzt wieder Bunker bauen. Aber für die 85 Millionen Bundesbürger haben wir im Moment 450.000 Schutzräume. Und es nützt ja nichts, wenn die in der Voreifel sind, nützen die ja den Berlinerinnen und Berlinern nichts. Also ist da möglicherweise doch etwas größer aufzustellen auf dieser Ebene?
Also größer aufstellen auf jeden Fall. Nur diese Debatte gerade aus den letzten Minuten zeigt eigentlich wunderbar, was wir alles falsch machen beim Katastrophenschutz. Nämlich wir diskutieren einfach die ganze Zeit über die falschen Themen. Also Herr Hochgräber hat vollkommen recht. Wir können Berlin nicht vollpflastern mit Bunkern und es würde auch gar keinen Sinn machen. Und das Geld ist ohnehin nicht zur Verfügung. Die Debatte um die Sirenen ist eine nette. Ja, das sind wichtige Warnmittel. Wir können uns auch jedes Jahr darüber freuen, wie viele jetzt in Betrieb sind und wie viele immer noch nicht in Betrieb sind, trotz Ankündigung. Wir können uns auch über die Cut-Leuchttürme unterhalten, wo es halt trotzdem nichts bringt, wenn sie da sind, aber nur ausgestattet sind mit ein paar Westen. Aber selbst wenn man auf die Homepage der Innenverwaltung geht, dort nicht mal eine Information findet, wo die genau zu finden sind und was man dort eigentlich genau macht. Aber das, was wir wirklich anschauen müssen, sind die Strukturen. Und die sind unzureichend in vielerlei Hinsicht, weil auch hier gehen wir gerade wieder sehr, sehr stark von einem ganz konkreten Fall aus, in dem eine Handlung oder ein paar Handlungen unternommen werden müssen, um eine Krise zu bewältigen. Und die Krisen der heutigen Zeit, die funktionieren nicht mehr so. Das sind andauernde, das sind sich verändernde Prozesse, auf die man reagieren muss, auf die man die Verwaltung fit machen muss. In der Katastrophenschutz-Community, wenn ich es mal so nennen darf, wird mittlerweile der Begriff Resilienz benutzt. Da geht es eigentlich darum, Bewältigung, gleichzeitig auch Anpassung der Strukturen und auch Regeneration zusammenzudenken. Also wie überführen wir etwas wieder in einen Zustand, nicht in einen Normalzustand, sondern in einen Zustand, der in der Lage ist, das Problem zu lösen. Und wie schaffen wir es, all das, was spontan dazugekommen ist, wo auch Überlastungen stattfand, das wieder so zurückzuschrauben, dass wir es auf die Schultern verteilen können, die es letztendlich auch im regulären Betrieb machen. meistern können. Darauf muss man sich fokussieren aus meiner Sicht. Das sind die wesentlichen Debatten, die wir im Katastrophenschutz des 21. Jahrhunderts diskutieren müssten.
Ja, und ich finde auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht denken, wir müssen wirklich zurück in eine Zeit, wo wir Bunker bauen. Wir können auch nicht alle unsere finanziellen Ressourcen in solch eine Vorratshaltung oder in solche Bunkerbau stecken. Was ich glaube, ganz beruhigend ist, ist zu wissen, dass wenn wir etwas tun für die Stärkung auch des sozialen Miteinanders, dann tun wir auch etwas für den Katastrophenschutz. Weil nämlich diese Resilienz, das Stichwort, was gerade Vasilo Franke genannt hat, besteht unter anderem auch darin, dass wir starke Netzwerke haben. Wenn Sie merken, Sie haben Bekannte im Umfeld, Sie haben Freunde, dann ist das etwas, was Ihnen psychisch auch eine Widerstandsfähigkeit gibt, die wir ganz häufig vergessen. Deswegen, wir dürfen auf keinen Fall Katastrophenschutz verstehen als Ressourcen aus den Bereichen, wo das soziale Miteinander wächst und gestärkt wird, abzuziehen. Das wäre eine Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wir alle brauchen eben halt diese sozialen Unterstützung als die Fähigkeit, auch Krisen durchzuhalten. Aber wir müssen uns in ihrem Zentrum fragen, und das, glaube ich, sind so auch, was kann der einzelne Bürger nicht tun? Als Beispiel, wenn radioaktive Verseuchung kommt, brauchen wir Jodtabletten. Wir wissen, die hat man nicht zu Hause. Und wie man die organisiert, das ist die eine Sache. Wenn es zum Beispiel Hitze gibt und wir werden in Zukunft durch die Klimakatastrophen enorme Bedrohungen durch extreme Hitze haben, dann müssen wir uns überlegen, ob es nicht Menschen gibt, die wir als vulnerabel bezeichnen, die eben nicht die Ressourcen haben, dass sie sich in kühlen Keller bewegen können oder dass sie große, schöne Wohnungen haben, sondern die kühle Räume brauchen, und wo kann man die zur Verfügung stellen? Also genau die wichtige Aufgabe ist, Szenarien durchzuspielen, zu überlegen, was muss der Staat vorhalten, weil es die Bürger nicht können, weil sie damit wirklich überfordert sind, aber wo muss der Staat die Bürger ermöglichen, das ihnen Mögliche zu tun?
Der Staat, die Bürger und die großen Zivilorganisationen.
Genau, ja. Ich habe ein gutes Beispiel, was mich, das Thema der Leuchttürme, ich komme aus Norddeutschland, ich finde das super. Ne? Ein Leuchtturm weiß den Weg und er bedeutet Sicherheit und Orientierung. Und ich habe da bei unseren Kreisverbänden ein schönes Beispiel gefunden. Im Bezirk Reinickendorf beispielsweise gibt es eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit des Bezirksamtes mit der jeweiligen Struktur der Hilfsorganisation. Das ist schon sehr weit vorangeschritten. Da arbeitet man zusammen. Und es ist auch so, wenn dann Menschen zu diesen Stellen kommen, da findet ja auch Kontakt statt. Unsere Betreuungskräfte, die sind darin geschult, die Sorgen und Nöte auch zu hören und auch Lösungen zu finden, wie es dann halt geht in so einer Situation, und da fängt man sich gegenseitig auf. Was mich etwas besorgt, langfristig soll das Landesamt für Katastrophenschutz kommen. Wir fangen jetzt an mit der Projektgruppe und mit dem Aufbau des Katastrophenschutzzentrums. Das ist nur ein Baustein. Unser Landesamt wird ja aus mehreren Bausteinen bestehen oder aus Strukturen. Die Leuchttürme sind eines, soweit habe ich das jetzt verstanden. Aber ich bin im Moment, wenn Sie jetzt auch noch langfristig sagen, Herr Hochgriebe, was heißt das denn? Wir brauchen es ja, ne? Wir müssen ja jetzt Lösungen haben oder zumindest auf einer Zeitdimension wissen, wie soll sich das denn entwickeln bei allem Engagement. Und den 24 Stellen, die jetzt im Haushalt verankert sind.
Ich wünschte, Frau Sturm, ich könnte das sofort beantworten. Ja. Und wenn Sie mich fragen, wie ich es gerne hätte, wie Innensenatorin Spranger das gerne hätte, dann möchten wir gerne nächsten Monat den Startschuss für ein sehr großes Landesamt für Katastrophenschutz geben. Aber auch hier ist es wieder eine Frage des Geldes. Und deswegen nochmal auf Ihr Plakat, 20 Cent reichen nicht. 20 Cent reichen nicht für den Katastrophenschutz und 20 Cent reichen nicht für die ganzen wichtigen Aufgaben im Bereich der inneren Sicherheit. Der Bundesverteidigungsminister war ja selber mal Innenminister. Und als er das noch war, hat er ein Sondervermögen, ähnlich wie das der Bundeswehr, gefordert. 10 Milliarden Euro für den Katastrophenschutz. Wir werden nicht müde, ihn immer wieder daran zu erinnern. Und insofern der Appell hier auch an den Haushaltsgesetzgeber, ich sagte es eben bereits, die richtigen Prioritäten zu setzen und hier auch in der Tat zu priorisieren.
Ich würde gerne an einer Stelle da nochmal gleich einhaken. Und zwar, Sie sagen, es wird bald ein richtig großes Katastrophenschutzzentrum geben. Ich finde immer die Frage, wir brauchen für den Katastrophenschutz einen sehr langen Atem. Es geht sozusagen in einer großen Stadt wie Berlin. Die Bezirke sind extrem unterschiedlich. Sie haben den zentralen oder ihr zentralistischen Ansatz. Ich würde in Frage stellen oder auch mit Ihnen gerne diskutieren, ob nicht zu viel Hoffnung auf diese große zentrale Katastrophenstelle gesetzt wird, ob es nicht wichtig wäre, stärker auch die Qualifikation in den Bezirken zu erhöhen, weil nämlich ganz viele Lösungen müssen lokal gefunden werden, in ganz unterschiedlichen Stadtteilen, die wirklich so weit voneinander abweichen. Wir haben in unseren Forschungsprojekten Bezirke im Osten, im Westen der Stadt verglichen, haben gesehen, die Unterschiede sind sehr, sehr groß. Und die Gefahr ist, wenn man zu viel Ressourcen in die zentrale Stelle steckt, dass das so lange braucht, bis es dann da ankommt, wo aktive Leute sind, die auch die Strukturen vor Ort auch entsprechend schaffen.
Ein ohne altes die, Problem ja, der genau. Berliner Politik, Dichotomie, der Streit zwischen Zentrum und den einzelnen Bezirken. Seit 1920 geht das schon so, ja.
Aber insofern wäre das eine schöne Gelegenheit, 100 Jahre nach Groß-Berlin auch über meine große Verwaltungsreform nachzudenken. Aber auch das tut ja der Senat. Nein, aber wir müssen meines Erachtens das eine tun, ohne das andere dabei zu lassen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die zentrale Struktur im Sinne eines Rumpfstabes, der sozusagen ständig permanent vorgehalten wird und sofort aktiviert werden kann, dass die unglaublich wichtig ist und dass wir das wirklich brauchen. Ich habe auch, wenn ich da kurz nochmal korrigieren darf, mich nicht so verstanden wissen wollen, dass ich gesagt habe, wir machen ein ganz großes Katastrophenschutzzentrum, sondern nein, wir brauchen einen Stab, der dauerhaft da ist, der auch dauerhaft auch in Nicht-Krisenzeiten die Arbeit macht. Auch das ist ja, Herr Franco hatte das eben so schön gesagt, es entwickelt sich immer weiter. Die Krisen sind ständig andere und darauf müssen wir vorbereitet sein. Und genau das soll im Kompetenzzentrum Katastrophenschutz oder eben perspektivisch im Landesamt für Katastrophenschutz durchgeführt werden, aber auch versehen mit einer sehr schnellen Aufwuchsfähigkeit in dem Moment, wo dann eben es irgendwo knallt, wo eben irgendwas passiert, dass wir dann sehr schnell aufwachsen können und koordinieren können, die Bezirke und die Besonderheiten natürlich berücksichtigen. Und deswegen sind wir uns da völlig einig.
Ganz einig sind wir uns an einer Stelle nicht, nämlich nach dieser Wunsch, alle Probleme mit Geld zuzuschütten. Also ich kann ihn verstehen und ich stimme in dem Punkt zu, dass wir auch Stellen brauchen, die koordinieren, die auch sich um organisatorische Fragen der Vorhaltung kümmern, die sich um die Risikoanalysen kümmern. Aber wenn wir uns mal ganz explizit die Krisen der Vergangenheit anschauen, also der näheren Vergangenheit, dann merken wir, das ist nichts, was zentral alleine gelöst werden kann. Schauen Sie sich an, die Pandemie, da war die Gesundheitsverwaltung im Lead. Schauen Sie sich an die Ukraine, da war es die Senatsverwaltung Integration, Arbeit und Soziales mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Das heißt, es gibt auch gar kein Muster, dass man 0815 drüberlegen kann. Was wir für Strukturen vorhalten müssen, sind insbesondere solche, die es schaffen, da wo es brennt, entweder wortwörtlich, dann kann es die Feuerwehr machen, da sind wir einigermaßen gut aufgestellt im Sinne von Technik und Lagebewältigung, aber überall, wo wir es eben nicht sind, da wo es an anderen Stellen brennt, im übertragenen Sinne, da müssen wir viel, viel besser werden, dass dort auch das Personal, das schon da ist, nicht komplett in eine Überlastung reinläuft. Sie haben vorher gesagt, Verwaltungsbashing, weil ich auch die Bürokratie durchaus als ein Problem in Krisensituationen geschildert habe. Das Hauptproblem, das ich aber tatsächlich in den Verwaltungen sehe, ist, dass sobald eine Krise kommt, sehr, sehr wenige Leute viel zu viele Aufgaben haben, die ackern sich da wirklich um Kopf und Kragen, die laufen in den Burnout, in die Komplettüberlastung und genau das ist die viel zentralere Frage als nur die Frage, wie viel Geld und wie viele Stellen braucht es. Wie fit sind denn die Verwaltungen und zwar alle Verwaltungen, egal ob Land, egal ob Bezirk, wie fit sind dort die Menschen, die auch dann in den Krisenstäben, in den Führungsfunktionen sind, um tatsächlich eine Lagebewältigung dann in ihrem Bereich auch gut in den Griff zu bekommen. Das ist vielleicht auch der Wunsch, der in so einer Kommunikation durchaus immer mitschwingt. Wir schaffen euch da ein großes Landesamt und dann haben alle keine Probleme mehr. So wird das nicht laufen.
Nun ist das Landesamt ja noch nicht da und wir können ja diesen Prozess begleiten und dabei immer genau hinschauen, wie wir nicht demotivierend gegenüber den Menschen in den Verwaltungen dann im Einzelnen agieren. Ich würde gerne noch mal auf diesen Punkt der Bürgerinnen und Bürger kommen. Da könnten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen drüber reden. Was müssen wir denn angefangen von den Schulen eigentlich machen, um dieses Problembewusstsein noch mal zu verstärken? Und was muss dann auch möglicherweise in der Ansprache der Bürgerinnen und Bürger sich verändern? Ich lese mal nur kurz vor, was ich auf berlin.de dann in einem wunderbaren Verwaltungsdeutsch, das ist kein Bashing, aber einfach gelesen habe, wenn es um die Frage geht, ja, wie ist das mit dem Trinkwasser? Da heißt es dann, um die Trinkwassernotversorgung im Verteidigungsfall sicherzustellen, normiert das Wassersicherstellungsgesetz Maßnahmen, um eine Grundversorgung der Bevölkerung in Deutschland mit überlebensnotwendigem Trinkwasser zu gewährleisten. Jeder, der bis dahin motiviert war, sich einzubringen, hat nach diesem Satz erstmal ja, die Luft raus.
Ja, das ist eine Sprache, die verstehen Menschen nicht. Und wir brauchen auch Informationen. Es gibt eben mal Ideen, da in der Schule anzusetzen oder einzelne in Volkshochschulen auch für Bürger solche Kurse zu machen. Da gibt es viele Ideen schon. Und wir brauchen auch originelle Ideen, die uns anders informieren. Also ich weiß, als wir so in die anderen Länder mal geschaut haben, da gab es in einigen so Jugendliche anzusprechen, die Monster kommen, mit irgendwelchen kreativen Ideen die wach zu rütteln, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann eben eine Sprache zu wählen, die einfache Sprache ist, die ganz konkret Fragen beantwortet. Was muss ich tun im Fall, wenn oder wen spreche ich an? Wer hilft mir? So ein paar Orientierungsfragen. Zum Beispiel wissen wir in Berlin, es gibt Brunnen, die teilweise Wasser geben. Es gibt eben halt Stellen, die sich darum kümmern, dass für jeden Bürger mindestens 7 Liter Wasser irgendwie für eine Zeit vorgehalten werden und so weiter. Da braucht man Ansprechpersonen und wir müssen gleichzeitig aber auch wissen, dass wir Menschen erstaunlich viel auch durchhalten. Also wir müssen eben nicht jeden Tag so und so viel Wasser trinken. Auf jeden Fall brauchen wir nicht diese abschreckende Sprache, die uns eher so zurückschrecken lässt und sagt, also da scheint offenbar eine Erreichbarkeit der Bürger gar nicht angedacht zu sein. Also wir müssen uns wirklich auf die Adressaten der Bürger anders einstellen.
Da muss ja bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes ja auch schon eine Menge an Schulung passiert sein, sowohl der Hauptamtlichen als auch der Ehrenamtlichen, weil die ja nun wirklich im direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern jeden Tag sind.
Das ist so. Also wir haben ständig Ausbildungsmaßnahmen. Wir haben im Roten Kreuz heißt das komplexes Hilfeleistungssystem. Das ist tatsächlich ein komplexes System. Das bildet viele einzelne Bausteine ab. Wir machen immer wieder Sanitätsdienste, wo unsere ehrenamtlichen Kräfte beim Tun im Einsatz, für uns sind das dann Einsatzszenarien, die Dinge üben und anwenden können, der ehrenamtliche Rettungssanitäter und so weiter. In der Corona-Zeit hat es auch verständlicherweise gelitten, aber auch das Land Berlin organisiert große Übungen, wo wir immer wieder Einsatzlagen auch miteinander trainieren, weil da kommt es auch darauf an, dass alles gut ineinander greift und alles gut funktioniert. Und ja, es ist schon schwer, diese Ausbildungen, die kosten Zeit, ne? Das ist Zeit, die Ehrenamtlichen bringen ihre Zeit ein, man muss dafür auch noch lernen, es muss teilweise, müssen auch Prüfungen gemacht werden und wenn diese Ausbildungen nicht da sind, können die Menschen nicht in den Einsatz gehen, nicht? Also auch wir schicken nicht einfach irgendwelche Helfenden ins Ahrtal oder sonst wohin, das geht einfach nicht, weil es müssen bestimmte Grundlagen erstens ausgebildet und zweitens auch regelmäßig trainiert werden, weil nur dann kann ich es im Katastrophenfall auch anwenden. Da noch eine Ergänzung. Wir machen nämlich zum Beispiel Schulsanitätsdienste. Wir gehen nicht nur wir, auch die Kollegen der anderen Hilfsorganisationen. Wir haben Partnerschulen, wir gehen schon in die Grundschulen und bauen dort Schulsanitätsdienste auf.
Genau das Gleiche tut zum Beispiel auch die Berliner Feuerwehr oder die Polizei Berlin, ja, um eben frühzeitig den Kontakt auch mit den Schülerinnen und Schülern zu suchen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und wenn Sie mir bitte den Link von dem berlin.de schicken, was Sie eben vorgelesen haben, dann ist das morgen weg. Und das meine ich ganz ernst, weil mir eine adressatengerechte Ansprache unglaublich wichtig ist. Wenn wir nicht mit denjenigen, die wir erreichen wollen, so sprechen, dass sie es verstehen, dann können wir es auch gleich sein lassen. Das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit. Und wir müssen erstens adressatengerecht und zweitens an die Leute ran. Ne? Und zwar so früh, wie es geht. Und das gilt übrigens nicht nur im Bereich des Katastrophenschutzes. Das gilt, Resilienz ist ja nicht nur jetzt Katastrophenschutz, sondern auch beispielsweise die Resilienz unserer wehrhaften Demokratie. Gerade dieser Tage eine Frage, die wir sehr intensiv miteinander diskutieren und auch im Land Berlin überlegen, wie können wir noch früher, als das bisher der Fall ist, in die Schulen rein? Wie können können wir vielleicht von der ersten Klasse an Demokratie den Kindern wieder mehr beibringen. Aber um zurück zum Thema zu kommen, ich in meiner Schulzeit, ich bin jetzt 50 Jahre alt, ja, ich habe in Berlin noch solche Übungen gemacht in der Schule. Ja, das gibt es heute alles nicht mehr. Meine Kinder haben sowas nie gelernt. Das muss vielleicht wieder zurückkommen und wir müssen das trainieren, wir müssen das üben, dass dann im Fall, wenn was passiert, das eingeübt, das studiert ist, dass die Menschen aber auch wissen, ich komme nochmal auf die Katastrophenschutzleuchttürme, wo stehen die? Ne, und Herr Franco, da können Sie jetzt viel googeln, da ist der Startschuss noch nicht gegeben, aber wenn die dann mal in Betrieb sind, dann werden sie das selbstverständlich auch finden und den Startschuss wird Senatorin Spranger im Herbst auch geben.
Mir ist nur ganz wichtig, noch hier ein Missverständnis aufzuklären. Klären, wenn wir über diese Katastrophenschutzleuchttürme reden. Wichtig ist auch, dass die Bürger wissen, wo in meinem Umfeld fußläufig ist eine Stelle, wo ich hingehen kann, selbst wenn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht da sind. Und das nennen wir ganz simpel auch nur einfach Anlauf- und Informationspunkte. Und die müssen auch vorgedacht werden, damit man nämlich möglichst schnell sich einbringen kann und untereinander auch bestimmte Dinge tauschen kann. Weil jeder, der hier sitzt oder der hört, kann etwas. Auf Kinder aufpassen, anderen Leuten vielleicht etwas bringen, etwas an Fähigkeiten einbringen. Wir haben alle ganz viele Ressourcen, die wir aber an der richtigen Stelle einbringen müssen. Und deswegen muss eben halt mit dem Startschuss für die Cut-Leuchttürme auch diese Kiez-Anlauf- und Informationspunkte mitgedacht werden, weil das gibt Bürgern auch Sicherheit, dass ich gleich dahin gehen kann. Ein Cut-Leuchtturm ist vielleicht viel zu weit weg.
Wir werden mal in 5 Jahren nachfragen, wie weit wir damit gekommen sind. Mhm. Zumindest nach dem Probelauf im vergangenen Jahr in Potsdam wird es ab diesem Jahr einen bundesweiten Tag des Bevölkerungsschutzes geben. Das ist diesmal im September in Wiesbaden. Und das war das Forum im RBB 24 Inforadio. Hoffentlich passiert nichts. Katastrophenschutz in Berlin. In Zusammenarbeit mit und aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Bei uns war der Berliner Staatssekretär für Inneres Christian Hochgräbe, SPD, der Sprecher für Innenpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, im Berliner Abgeordnetenhaus Vasili Franco, Gudrun Sturm, die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes Landesverband Berlin und Birgitta Sticher, Direktorin des Forschungsinstituts für öffentliche und private Sicherheit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.